Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener. Willkommen. Es war ein spektakulärer Einbruch. Vor knapp einem Jahr wurde historischer Juwelenschmuck aus dem grünen Gewölbe in Dresden gestohlen. Der Wert unschätzbar. Jetzt hat die Polizei bei einer Großrazzia in Berlin drei Tatverdächtige festgenommen. Nach zwei weiteren Verdächtigen wird gefahndet. Inforadio-Reporter Raphael Jung berichtet.
Die Beschuldigten gehören dem Remo-Clan an, einer polizeibekannten arabischstämmigen Großfamilie, die auch für andere große Straftaten verantwortlich gemacht wird. Einer der Festgenommenen wurde bereits verurteilt, weil er am Raub einer 100 Kilo schweren Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum beteiligt war. Nach zwei weiteren Tatverdächtigen wird international gefahndet. An dem Großeinsatz, der in mehreren Berliner Bezirken stattfand, waren mehr als 1600 Polizeibeamte beteiligt. Insgesamt wurden 18 Wohnungen, Garagen und Fahrzeuge durchsucht, um Beweismittel und Werkzeuge sicherzustellen. Ende November 2019 waren Einbrecher durch ein Fenster in das grüne Gewölbe des Dresdner Residenzschlosses eingedrungen. Innerhalb weniger Minuten entwendeten sie barocke Schmuckstücke aus Gold, Diamanten und Brillanten von unschätzbarem Wert. Anschließend flüchteten die Täter mit einem Auto und hinterließen dabei Spuren, so Arndt Groß vom MDR.
Man hat festgestellt, wie die Täter zum Tatort gekommen sind und wieder zurück. Man hat eine Videoaufnahme, dass sie mit dem Tatfahrzeug, einem Audi A6 Kombi, in eine Dresdner Tiefgarage gefahren sind und den Wagen dort angesteckt haben, also angezündet haben und zu Fuß erstmal weiter geflüchtet sind in ein taxiähnliches Auto mit starker Motorisierung, sagt die Staatsanwaltschaft.
Berlins Innensenator Geisel deutete die heutigen Festnahmen als ein Warnzeichen an die Szene. Niemand solle glauben, er könne sich über diesen Staat und seine Regeln hinwegsetzen, erklärte Geisel. Der Rechtsstaat allein setze die Ordnung durch und er tue das entschlossener und klüger als manch krimineller Glaube. Den Ermittlungserfolg führte Geisel unter anderem auf die gute Zusammenarbeit zwischen den Berliner und Dresdner Kollegen zurück. Ob die heutigen Festnahmen allerdings auch zur Beute führen, sei höchst ungewiss, meint Arndt Groß vom MDR.
Wenn die Täter das Ganze auseinandermontiert haben, die Brillanten verkauft haben, zum Umschleifen verkauft haben, dann sind sie weg, dann sind sie verloren, dann kommen sie auch nicht wieder. Denn man muss dazu wissen, mit diesen historischen Schliffen kann man eigentlich auf dem internationalen Diamantenmarkt wenig anfangen. Das ist dann unverkäuflich.
Die Dresdner Staatsanwaltschaft dagegen zeigte sich zuversichtlich, dass man die entwendeten Schmuckstücke wiedererlangen könne.
Zu den Festnahmen nach dem Diebstahl im grünen Gewölbe in Dresden war das Inforadio-Reporter Raphael Jung. 10 Monate. So lange ist die Pandemie jetzt schon mit uns. Wird Zeit, dass es endlich vorbei ist, denken sich da bestimmt sehr, sehr viele Menschen und richten den Blick nach vorn. Unter anderem auf einen Impfstoff, der in den letzten Tagen ja in greifbare Nähe gerückt zu sein scheint. Auch der Berliner Senat schaut nach vorn. Laut Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitsche laufen die Vorbereitungen für die erste Impfphase gegen das Coronavirus auf Hochtouren. Dazu aus der landespolitischen Redaktion Nina Amin.
Noch ist kein Impfstoff verfügbar, aber es gäbe einen Lichtblick am Ende des Tunnels, meint Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitsche. Sobald ein Impfstoff zugelassen sei, erwarte Berlin zeitnah die erste Lieferung vom Bund.
Wenn man beide Hersteller zusammennimmt, dann rechnen wir in der ersten Lieferung maximal 900.000 Impfdosen. Wenn wir davon ausgehen, 2 Impfungen erforderlich, sind es dann maximal 450.000 Personen, die geimpft werden können.
Ab Dezember sollen dafür 6 Impfzentren über die ganze Stadt verteilt bereitstehen.
Messehalle 11, dann Flughafen Tegel Terminal C, dann Flughafen Tempelhof Hangar 4, Erika Hess Eisstadion, das ist im Bezirk Mitte, Velodrom im Bezirk Pankow und Arena Berlin im Bezirk Treptow-Köpenick.
Die Zentren seien für die erste Phase nötig, weil der Impfstoff bei hohen Minusgraden gelagert werden muss. In normalen Arztpraxen, wo normalerweise Impfungen stattfinden, sei das kurzfristig nicht zu stemmen, so Kaleitsche. Wer genau zuerst geimpft werden soll, hänge von der Empfehlung mehrerer Expertenkommissionen auf Bundesebene ab. Ältere oder Beschäftigte in Krankenhäusern seien dabei im Fokus. Berlins Gesundheitssenatorin möchte möglichst alle Mitarbeiter im Gesundheitswesen impfen lassen.
Wenn Sie mich fragen, sind Sie natürlich in der Priorität ganz weit oben. Das Personal, sage ich mal, im Gesundheitswesen, weil in dieser Pandemie muss ja das Gesundheitswesen funktionieren.
Bis zu 20.000 Menschen sollen täglich geimpft werden können, sagt Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitsche. Die Impfzentren werden für ältere Menschen oder jene mit Einschränkungen barrierefrei gebaut. Es sollen aber auch mobile Impfteams in Pflegeheime geschickt werden. Die Senatorin hofft, dass viele sich auch impfen lassen wollen. Die Impfung ist freiwillig, aber um das Virus langfristig in den Griff zu bekommen, brauche es eine Impfrate von 70% und einen Impfstoff, der zugelassen ist.
Für Berlin stehen schon mal die Standorte der 6 geplanten Impfzentren fest, Landespolitik-Reporterin Nina Amin informierte. Impfen ist für viele Gegner der Corona-Maßnahmen ja undenkbar. Einige von ihnen fürchten einen Impfzwang, auch durch die Reform des Infektionsschutzgesetzes. Unter anderem deswegen wollen sie ja wieder demonstrieren. Vor dem Bundestag im Berliner Regierungsviertel, wenn dort eben genau über das neue Infektionsschutzgesetz abgestimmt werden soll. Dürfen sie aber nicht. Das Bundesinnenministerium hat jetzt 12 von 16 angemeldeten Demos vor dem Bundestagsgebäude verboten. RBB-Reporter Max Käther dazu.
Die Kundgebungen könnten den Betriebsablauf im Bundestag und die Parlamentstätigkeit stören. Zum Beispiel, wenn Demonstrierende Zugänge zu Regierungsgebäuden behindern. Und genau dazu haben die Gegner der deutschen Corona-Politik aufgerufen, die Arbeit der Parlamente zu behindern, wenn Bundestag und Bundesrat über eine Reform des Infektionsschutzgesetzes abstimmen. Das Bundesinnenministerium hat deshalb entschieden, die Kundgebungen zu verbieten. Das darf es auch, wenn es um Versammlungen innerhalb des befriedeten Bezirks geht, also der Bannmeile um Gebäude der Verfassungsorgane. Die Sicherheitsbehörden befürchten allgemein auch, dass sich die Demonstrierenden wie zuletzt nicht an die allgemeinen Abstands- und Maskenregeln halten werden.
RBB-Reporter Max Käther informierte. Von den knapp 13.000 Menschen, die in Deutschland bisher an oder mit Covid-19 gestorben sind, haben gut 6.000, also fast die Hälfte, in Pflegeeinrichtungen gelebt. Das berichtet die Stiftung Patientenschutz. Und in Berlin sieht es kaum besser aus. Hier hat gut ein Drittel der Corona-Toten in Pflegeheimen gewohnt. Und immer wieder kommt es zu schlimmen Infektionsausbrüchen, wie in einer Einrichtung in Berlin-Lichtenberg. Das Haus musste vergangene Woche teilevakuiert werden. Wie die Situation jetzt aussieht, weiß Inforadio-Reporter Martin Adam.
Man ist nervös im Kursana-Domizil in Berlin-Lichtenberg. Ein kurzer Blick durch die verschlossenen Glastüren am Eingang und schon kommt jemand heraus und fragt, was denn los sei. Neben dem besorgten Mitarbeiter steht ein Schild. Es weist auf das strikte Besuchsverbot in der Seniorenpflegeeinrichtung hin. Zitat, wegen eines Covid-19-Ausbruchs. Dieser Ausbruch hat inzwischen 15 Menschen das Leben gekostet. Das ist der letzte Stand im Bezirksamt Lichtenberg. So ganz sicher ist man sich aber nicht, muss Gesundheitsstadtrat Martin Schäfer zugeben. Noch überprüfen seine Mitarbeiter, wie es, nachdem man schon ein Dreivierteljahr Erfahrungen mit der Pandemie gesammelt hat, zu diesem Corona-Ausbruch kommen konnte.
Unsere These ist, dass sich nicht 1:1 an den Hygieneplan gehalten wurde. Das müssen wir jetzt untersuchen. Dort ist insbesondere aber auch die Senatsverwaltung für Pflege, Gesundheit und Gleichstellung in der Pflicht. Genau das sind die Fragen, denen wir jetzt nachgehen.
Die Senatsverwaltung hat dem Bezirk in der Sache, Zitat, das Vertrauen ausgesprochen. Mit anderen Worten, die Verantwortung übertragen. Dabei sei der Senat für die Pflege zuständig, sagt Martin Schäfer. In Bezirksverantwortung liege lediglich die Einhaltung der Hygienevorschriften. Und ein Hygienekonzept habe es gegeben, im Oktober, bevor es die ersten Ansteckungen im Kursana-Domizil gab. Berichte von Angehörigen, Mitarbeitende wie Reinigungskräfte hätten trotzdem auch ohne Atemmaske gearbeitet und der Pflegeschlüssel sei nicht eingehalten worden, kann Martin Schäfer deshalb nicht bestätigen.
Ja, wenn das der Fall ist, dann muss in der Tat es zu einer gemeinsamen Entscheidung auch von uns mit der Senatsverwaltung kommen, dass wir dann auch mit rechtlichen Konsequenzen dem Träger begegnen.
Nachdem letzten Freitag 14 Infizierte von der Feuerwehr aus der Pflegeeinrichtung in Krankenhäuser verlegt werden mussten, waren es am Montag nochmal 3. Das gesamte Heim, Bewohner und Pflegepersonal wird außerdem jetzt getestet. Die Ergebnisse sollen in ein paar Tagen kommen. Viel zu spät, findet Eugen Brisch von der Stiftung Patientenschutz.
Es braucht Schnelltests, die in wenigen Minuten anzeigen, ob eine Person ansteckend ist. Doch solche Antigentests fehlen bisher. Deshalb ist die Gefahr weiterhin groß, dass Pflegeheime und Krankenhäuser, aber auch ambulante Dienste zu Corona-Hotspots werden.
Die Stadt sei zuständig, sagt Brisch. Aber die hat dem Bezirk das Vertrauen ausgesprochen. Der verweist auf den Betreiber und der wiederum kündigt Schnelltests noch in dieser Woche an, will aber, laut einer Sprecherin, auch sonst alles richtig gemacht haben.
Informationen waren das von unserem Reporter Martin Adam. Das dicke Ende kommt noch. Das scheint für die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Wirtschaft und bald auch die Steuereinnahmen zuzutreffen. Brandenburgs Landesregierung muss sich schnell darauf einstellen, dass geschlossenen Unternehmen und Tausende in Kurzarbeit für deutlich geringere Steuereinnahmen sorgen und bei Weitem nicht alles Geplante bezahlt werden kann. Aus Potsdam dazu Thorsten Södow.
Das Coronavirus sorgt mit einigen Monaten Verzögerung für Schwindsucht bei Brandenburgs Steuereinnahmen. 908 Millionen Euro Ausnahmeausfall in diesem Jahr und weitere 936 Millionen Euro weniger Steuereinnahmen im nächsten Jahr. Diese aktuelle Steuerschätzung ist ein Schlag ins Kontor. Finanzministerin Katrin Lange, SPD.
Die Finanzlage des Landes bleibt damit äußerst angespannt und eine Entspannung ist auch auf absehbare Zeit nicht in Sicht. Sie wird erst nach Überwindung der Pandemie eintreten und wenn der Wirtschaftsmotor wieder voll angesprungen sein wird.
Zum Einnahmeminus kommt noch ein sattes Ausgabenplus. Zum Beispiel ein dreistelliger Millionenbetrag, um die Impfung von etwa 2,5 Millionen Brandenburgern gegen Covid-19 in den nächsten Monaten zu bezahlen. Nun ist auch dem Letzten klar, dass Brandenburg mehr als 1,9 Milliarden Euro neue Kredite aufnehmen muss, um den Landeshaushalt des kommenden Jahres aufstellen zu können. Und weniger Geld ausgeben ist für Ministerin Lange keine Lösung.
Kann ich schlecht sagen, okay, wir sparen jetzt mal bei den Lehrern oder wir sparen bei der Polizei, die auch zusätzliche Aufgaben bekommen haben. Oder bei der Justiz, wo alle immer sehr lange auf die Verfahren warten müssen. Also die Frage ist im Moment nicht belastbar zu beantworten.
Etwa 4 Wochen bleiben Ministerin Lange noch, um den Landeshaushalt des kommenden Jahres teilweise neu aufzustellen. Mitte nächsten Monats entscheidet der Landtag in Brandenburg über den 21er Haushalt. Das Hickhack um Streichlisten ist eröffnet.
Brandenburg muss wegen Corona mit weniger Steuereinnahmen klarkommen. Zur Steuereinschätzung für das Land war das aus der landespolitischen Redaktion Thorsten Südow. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Jessica Wiener. Nachzuhören auch unter inforadio.de.
Inforadio Podcast.